Ich freue mich. Ich freue mich auf die Stunde jetzt weiter mit euch. Bevor wir beginnen und weitermachen, wollen wir um den Segen Gottes bitten. Und lade ich euch dazu ein, aufzustehen. Amen. Vielen Dank vom ganzen Herzen, Jesus Christus, für die Gnade, die wir haben, für die Treue, die wir in dir haben, für die Chance und für die Gelegenheit, dein Wort zu haben, Herr. Jesus Christus, das immer wieder aufs Neue, das ist unsere Nahrung, das ist unsere Speise. Herr, das ist unser Segen. Und wenn wir dich darin erkennen, deine Treue, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Wege mit uns in Jesus Christus, Herr, wenn dein Geist es in unseren Herzen bestätigt, so ist es wie Balsam, wie Öl, das über unsere Wunden und über unsere Schmerzen, unsere Verletzungen hinüberströmt und Frieden gibt und Linderung gibt und Ruhe gibt und Genesung gibt. Wir brauchen das, Herr. Wir brauchen das und ich bitte dich, Herr, dass auch heute die Bibelstunde dazu beiträgt, dass wir von deiner Herrlichkeit sehen dürfen, von deiner Treue und Barmherzigkeit, von deiner Gnade und deiner Geduld und dass das in uns genau das bewirkt, Herr, dass der Geist sich dazustellen mag, Herr, ich bitte dich, Herr, schenke dir Weisheit dazu, auch die richtige Rede, auch die richtige Auslegung, Herr, dass der Geist auch wirklich dazu sich stellen kann und nicht wehren muss, aber genau in den Herzen, Herr, schenke eine Haltung, eine Offenheit und eine Bereitschaft und einen Glauben gegenüber deinem Wort, auch dass da der Geist nicht gewehrt wird und dass wir gesegnet werden durch diese Zeit, heute Abend. Herr, das bitte ich in deinem Namen. Amen. So, ich möchte euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen, Petrusbrief. Liebe Geschwister, fast auf einen Tag genau haben wir das erste Mal einen Petrusbrief gemeinsam aufgeschlagen, hier in der Bibelstunde. Nicht, dass ihr vorher nicht aufgeschlagen habt, aber am 14.09. habe ich die erste Bibelstunde zum Petrusbrief gehalten. Heute ist der 13.09. Und wisst ihr, wie viele Verse wir geschafft haben? 12 fast. 12. Und ich dachte, ein guter Schnitt, das heißt ein Vers pro Monat. Ja, also gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Für den einen mag das zu langsam sein und ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nicht gedacht, dass ich so langsam, ich habe gesagt, das wird viel schneller gehen und ich hab die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben, dass es schneller wird und ich habe versucht oder jedes Mal das Tempo anzuziehen, dachte ich gehe ein bisschen schneller durch, aber ehrlich, das Wollen ist vorhanden, das Vollbringen ist irgendwie nicht immer da und Ich sage euch aus welchem Grund. Nicht, weil ich gerne viel rede und das ist nicht der Punkt, sondern weil das ist zu kostbar. Und das ist Gottes Wort und es ist von Gott inspiriert. Und es ist jedes Jota von Gott inspiriert, jeder Buchstabe inspiriert, jedes Wort, jeder Satz. Und wenn man, ich wage es nicht, ich kann es nicht, beim Durchlesen, beim Vorbereiten, wenn das Wort redet und ich das nehme, dann zu sagen, ja, okay, schon vorbei oder gehen wir schneller weiter. Es ist für mich zu kostbar. Und dann denke ich, okay, jetzt dieser Abschnitt vorbei und dann gehen wir weiter. Und dann lese ich es mir nochmal durch und denke, oh nee, das gibt es noch das und hier ist wichtig. Und von daher, ich danke euch für die Geduld und auch für die Freude und auch für das Mitgehen. Ein Jahr, 12 Verse, dass ihr da mit mir immer noch dabei seid. Ich danke an alle, die das am Telefon verfolgen. Ich habe vorhin gedacht, hoffentlich haben sie eine Flatrate. Ein Jahr dann das am Telefon mitzuverfolgen. Von daher, ich hoffe, dass es nicht zu kostspielig für diejenigen sind, aber euch möchte ich euch herzlich danken dafür. Heute, so wie gesagt, ein Jahr, heute nochmal die Verse 10 bis 12 und damit wir in diesem Durchschnitt bleiben. Und ich möchte mit euch diese herrliche Wahrheit, mit der wir letzte Bibelstunde schon uns angefangen haben zu beschäftigen, heute ein bisschen vertiefen und dann geht es weiter in den nächsten großen Abschnitt im Petrusbrief. Ich möchte lesen ab Vers 10 und bis 12. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Es ist ein etwas verschachtelter Satz, aber mit viel, viel Inhalt und mit viel, viel Aussage. Und da möchte ich euch wieder ganz kurz hineinnehmen, was wir sozusagen ein Jahr miteinander betrachtet haben und wie passt das in diesen Zusammenhang. Von der Stellung her, weil wir als Christen sind, beginnt Petrus und macht den Fremdlingen in ihren Bedrängnissen, in ihren Versuchungen, in ihren Nöten und Schwierigkeiten in der Fremdlingschaft in dieser Welt, möchte er als Pastor und als Hirte, als Mithirte die Gemeinde ausrichten und festigen und ermutigen und stärken, dass sie diesen Wettlauf in dieser Welt leben können und das Ziel erreichen, die Rettung der Seelen. Das ist sein Anliegen. Ganz stark pastorales Anliegen, das Petrus da hat. Und er tut das, indem er ihnen aufzeigt, wer sie eigentlich erwählt hat, wer sie berufen hat, wer sie heiligt und wer sie letztendlich ans Ziel bringt. Und spricht über diesen dreieinigen Gott, der in seinem Ratschluss dieses großartige Werk an ihn vollbringt und ihnen nicht nur ein Erbe zubereitet hat und für sie bereithält, sondern auch alles daran setzt, dass sie dieses Erbe auch bekommen. Er selbst in seiner Gnade und in der Treue und durch Glauben vermag sie an dieses Ziel zu bringen. Das ist das Versprechen und das ist diese Zusage, die Petrus der Gemeinde gibt. Und das ist sehr ermutigend. Es ist der allmächtige Gott, der dieses Erbteil uns zueignet, nicht nur vorbereitet hat, nicht nur die Grundlage dafür geschaffen, nicht nur den Weg dahin geschaffen hat, Jesus Christus, sondern auch die Kraft dazu bereitstellt durch den Heiligen Geist, dass wir dieses Ziel erreichen. Warum? Weil, wie gesagt, dieses Leben alles andere als einfach ist. Es bedarf vieler Prüfungen und es bedarf der Läuterung, dass wir dieses Ziel erreichen und die Bewährung und Ausharren bringen. Aber das ist das Ziel. In dieser Fremdlingschaft müssen wir durch mancherlei Versuchungen durch. Doch diese Verheißung, Gott ist treu, Gott ist treu. Dann spricht Petrus darüber und sagt, wie vermag Gott oder was tut oder wie können wir dieses Ziel erreichen? Auf welche Art und Weise bringt er uns ans Ziel? Und Petrus spricht darüber von der Liebe und von dem Glauben und von der Freude an unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt, wenn das in unseren Herzen ist, die Liebe zu Jesus und der Glaube an ihn und vor allem die Freude über ihn, all das, was er für uns ist und tut und tun wird, diese drei Dinge vermögen uns, wenn sie in unserem Herzen sind, werden uns durch die Trübzeiten und Versuchungen und Prüfungen, Schwierigkeiten unseres Lebens hindurchtragen können. Und so kommen wir ans Ziel. Wie vermag oder wie kann diese Liebe, wie kann dieser Glaube und wie kann diese Freude in uns bleiben und wie kann sie vermehrt werden, dass wir eben da durchkommen? Und das ist der Abschnitt Verse 10 bis 12. Indem wir uns mit dem Wort Gottes, vom Wort Gottes nähren, indem wir uns das Wort Gottes unter das Wort Gottes stellen, indem wir uns das Wort Gottes betrachten und schauen, in welcher Art und Weise Gott all das verheißen hat, wie er sich vorgestellt hat und was er über Jesus Christus alles gepredigt hat. Wenn wir sehen, was Gott durch die Propheten in seinem Wort über diesen Christus gelehrt hat und vorher verheißen hat, wenn wir das erkennen und das glauben, das annehmen, dann wird die Liebe zu ihm wachsen. Dann wird auch der Glaube zu ihm zunehmen und an seine Größe und seine Macht, seine Stärke. Und dann, wenn wir diese Liebe und diese Glauben, wenn das in uns mehrt, dann wird das in uns eine unaussprechliche Freude. Und diese unaussprechliche Freude vermag etwas, was nichts in der Welt vermag. Es vermag uns Kraft zu geben und ein Durchhalten trotz der Situationen. Denn in meisten Fällen werden sich die Situationen nicht ändern. Die Krankheiten werden da bleiben, die Anfechtungen werden da bleiben, die Umstände werden bleiben. Vielleicht wird es für den einen oder anderen vielleicht sogar noch schwieriger werden. Aber diese Freude vermag uns über diese Dinge zu halten und trotz dieser Dinge nicht verzagt zu werden. Und ich hoffe, ich bin mir auch sicher, aber ich hoffe, dass jeder in seinem Glaubensleben, in seinem geistlichen Leben mindestens einmal diese Freude erlebt hat und weiß, wovon hier die Rede ist und wozu diese Freude wirklich vermag. Ich hoffe, ihr könnt das bezeugen. in einer Situation, in der es euch alles andere als recht geht und gut geht und die Versuchungen, Prüfungen da waren und eine Freude euer Herz erfüllte, die euch befähigt hat, es zu ertragen. Und nicht in einer Art und Weise, wo man sagt, okay, da muss ich halt durch, sondern wie Petrus schreibt, wie Jakobus schreibt, wie Paulus schreibt, mit Freude es angenommen zu haben. Das heißt, es aus der Herrn Hand zu nehmen und zu wissen, es ist von ihm. Das kann man nicht in Worte fassen. Es kann nur einem geschenkt werden. Und ich wünsche mir, dass zu einem diese Freude in euch zunehme und wächst. Und diese Gnade und Friede immer wächst und größer wird. Und wie das geschehen kann, das, wie gesagt, beschreiben unsere Verse, Vers 10 bis 12. Die berichten uns, auf welche Art und Weise das geschieht. Und ich bin davon überzeugt, während die ersten Verse Petrus uns in die Zukunft ausgerichtet hat, was auf uns wartet, dann in die Gegenwart ging, was wir gerade erleben, geht er jetzt in die Vergangenheit und sagt, schaut darüber, das, was auf uns wartet und das, was mit uns geschieht, hat Gott alles schon gewusst. Das steht schon alles fest, es ist festgeschrieben, es ist von Gott beschlossen, darin stecken Verheißungen und schaut euch an, darüber haben schon damals die Propheten gesprochen. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, was die Propheten damals schon gesprochen, geglaubt und aufgeschrieben haben, für dich und für mich, je mehr wir das erkennen, umso mehr wird es uns festigen, stärken und die Freude wird umso größer werden. Wir gehen sofort in diese Verse. Ich möchte mit euch anhand drei Abschnitten bzw. drei Fragen diese Verse, diese Verschachtelung der Sätze ein bisschen genauer betrachten. Bevor wir das tun, möchte ich euch aber nochmal grundsätzlich etwas weitergeben oder ans Herz legen. Und dazu muss ich ganz kurz in den Römerbrief mit euch gehen. Das, was Petrus da gleich macht, beschreibt Paulus und sagt, was Petrus da gerade macht. Ich möchte euch das vorlesen aus Römerbrief, Kapitel 4 zuerst. Kapitel 4 ist ein Abschnitt, in dem Paulus die Errettung allein aus Glauben und nicht aus Werken beschreibt. Er spricht über die Gnade und nicht über das Gesetz. Nicht auf dieser Grundlage erreichen wir das Ziel durch Gesetz und durch eigene Anstrengungen, sondern allein aus Glauben, allein aus Gnade. Und er bringt zwei Beispiele. Er bringt Abraham und zeigt, schaut mal bei Abraham, wie es war. Wir kennen das sehr gut. Und er bringt auch David. Und bringt die Psalmen. Ich möchte euch nur eines vorlesen. Schaut mal, ab Kapitel 4, ab Vers 32. Ab Vers 7. Das ist Psalm 32, Entschuldigung. Also Römerbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. 6. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht. Denn Gott, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung, das heißt das Gesetz, oder auch auf das Unbeschnittensein, das heißt ohne Gesetz? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Nur vom Zusammenhang. Er spricht gerade und sagt, allein aus Glauben wird Gott dich und mich rechtfertigen. Und dann sagt er, schaut mal, David hat den Menschen glücklich gepriesen. Er hat, was hat er gesagt? Wer wird sich freuen? Wer wird die Freude erleben und die Freude erlangen? Wer wird glücklich werden? Im tiefsten eigentlichen Sinne. Und dann sagt Paulus, David hat das schon verstanden, dass dem Gott die Sünden nicht zurechnet, sondern aus Gnade ihm vergibt. Der wird wirklich glücklich werden. Und eine unaussprechliche Freude in sich haben. Wer diese Vergebung allein aus Gnade und aus Glauben erfährt, der erlebt eine unaussprechliche Freude. Und er argumentiert und zitiert Psalm 32, das heißt, zitiert die Schriften. Dann kommt er wieder zu Abraham zurück und erklärt ganz, ganz viel und spricht darüber, dass Abraham wirklich Gott geglaubt hatte. Gegen jede Hoffnung auf Hoffnung hin. Obwohl nichts sichtbar war, obwohl alles dagegen gesprochen hatte, obwohl sein Leben, das Leben seiner Frau und alle Umstände gegen jede Vernunft waren. Hat er Gott vertraut? Denn er wusste und glaubte, dass Gott über all diesen Dingen steht. Selbst wenn sein Leib stirbt und ein Leib seine Frau. Gott kann Tote lebendig machen. Dieser Glaube steht über den Dingen, steht über den Umständen. Aber wie konnte er zu diesem Glauben kommen? Wie konnte er zu dieser Gewissheit kommen? Er kannte Gott. Er kannte seine Verheißungen, er kannte seine Offenbarung und er gründete sich darauf. Das wiederum wurde ihm zu Gerechtigkeit. Das wurde ihm zu Freude, das wurde ihm zu Glückseligkeit. Dieses Wissen, wer Gott ist, zu was er mächtig ist und dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Ich erinnere euch nur an das Gebet und an die an das Feilschen Abrahams mit Gott in Bezug auf Lot. Wie konnte er mit dieser Sicherheit hinstehen und sagen, Gott, bitte rette ihn. Der hat immer daran erinnert an sein Wort. Du hast doch gesagt, Gott, du wirst doch keinen Gerechten mit Ungerechten richten. Das wirst du nicht tun, gell? Nee, würde ich nicht tun. Gell, habe ich dich schon richtig kennengelernt? Ja, hast du. Ja, aber guck mal, da ist es so. Okay. Und Gott lässt sich, Anführungsstrichen, auf Abrahams Argumentation ein. Warum? Weil Abraham Gott kennt und ihn beim Wort nimmt. Wie gesagt, von der letzten Bibelstunde, seinen Finger da drauf legt und sich darauf stützt. Und dann sagt Paulus Folgendes, in herrlicher Weise, schaut mal Kapitel 4, Vers, ab Vers 22. Er kommt zum Schluss seiner Argumentation und sagt, es ist aber nicht allein, 22, darum ist es ihm auch zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein um seinetwegen geschrieben, dass er ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denn es zugerechnet werden soll, die wir an den Glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Freunde, aufgeschrieben wurde das, die ganze Geschichte von Abraham, nicht allein seinetwegen, damit wir wissen, so ist Abraham gerecht geworden. Das ist nicht der Grund, dass man eine Geschichte aufgeschrieben hat, die Geschichte Abrahams und somit auch dann die Geschichte des Volkes Israels und so weiter. Es ist aufgeschrieben nicht nur seinetwegen, sondern unsertwegen. Das heißt, das Alte Testament und mit dem Inhalt, die Seligkeit und die Freude erlangen wir dann, wenn Gott uns nicht nach unseren Sünden, sondern nach seiner Gnade uns begegnet, uns eine Gerechtigkeit schenkt, die wir nicht verdienen, aus Glauben. Diese Geschichte wurde aufgeschrieben und mit Abraham ist das darum passiert und wurde aufgeschrieben für dich und für mich, damit du eine unaussprechliche Freude im Herzen hast. Wenn wir es so lesen und da hineinschauen, dass es für dich und für mich geschrieben ist und die Verheißung darin für dich und für mich sehen, dann kommt auch für dich und für mich der Zugang und die Quelle zu dieser herrlichen Freude. Wenn du es aber so liest, ist halt mit Abraham passiert, aber ob es mir gilt, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nicht, hoffentlich, aber genau wissen kann ich es nicht. Erst in diesem Wissen, es ist für mich. Und dann in der Anspruchnahme, in dem Legen des Fingers drauf und sagt, ja, du hast gesagt. Und das Gleiche, was Abraham gilt, das Gleiche, was David gilt, und das, was sie verkündigt haben und gelebt haben, das gilt dir und mir. Und darum ist es geschrieben worden, das Alte Testament, damit du diese Verheißungen hast, damit du die Verheißung kennst. Eine Stelle noch in Römer 15. Gegen Ende seines Briefes kommt Paulus nochmal darauf zurück. Er erinnert, die Schmähungen des Christus auf sich zu nehmen. Er erinnert, lieber den Weg der Schwierigkeiten zu gehen und des Widerstands und niemand anderen zum Fall zu werden. Und erinnert die Gesinnung Christi anzunehmen und dann auch dementsprechend den Segen, den Christus empfangen hat durch diesen Weg. Und dann sagt er Folgendes in Kapitel 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Alles ist, was früher geschrieben ist, und in dem Fall ist das das Alte Testament. Er sagt, alles, was damals geschrieben worden ist, schaut mal, welchen Zweck, warum hat es Gott niederschreiben lassen?
Der Grund ist, damit wir zu unserer Belehrung, das ist das Erste, dass wir etwas lernen, dass wir etwas über Gottes Wege und Gottes Verheißungen und Gottes Zusagen und Gottes Wesen und Gottes Treue und Barmherzigkeit und Gnade, über seine Gerechtigkeit, damit wir ihn kennenlernen. Darum wurde es aufgeschrieben. Nicht damit wir Abraham kennenlernen, nicht damit wir David kennenlernen, nicht damit wir Goliath kennenlernen oder irgendjemanden. Wir lernen, damit wir Gott kennenlernen. Denn in all diesen Geschichten verherrlicht er sich und verkündigt er sich. Und das ist, darum ist es für unsere Belehrung geschrieben. Und was ist das Ziel dieser Belehrung? Was soll diese Belehrung über all diese Geschichten uns bringen? Damit wir durch das Ausharren, wenn wir sehen, Gott ist treu, er war treu Abraham gegenüber, er war treu David, er war treu Hiob gegenüber und anderen. Wir lernen, Gott ist treu. Und das soll uns zum Ausharren, zum Durchhalten in Versuchen, in Schwierigkeiten ermutigen. Wir schauen das Leben deren an und schauen, wie Gott sie durchgetragen hat, durch die Leiden hindurch und welche Belohnung sie empfingen. Und dann nehmen wir das für uns in Anspruch. Und im Glauben halten wir daran fest und sagen, Herr, ich glaube, das gilt auch mir. Und dann dieses Ausharren, wisst ihr, was das in uns bewirkt? Und durch die Ermunterung der Schriften, die Hoffnung haben. Das heißt, die Schriften sind geschrieben worden, damit du ermutigt wirst. Damit du ermuntert getröstet wirst. Und ich meine, damit wir diese Freude, diese unaussprechliche Freude im Herzen haben, die uns vermag durchzutragen bis das Ziel und unsere Rettung unseres Glaubens, die Rettung der Seelen. Also in diesem Sinne ist das Alte Testament gegeben und geschrieben worden, um uns auszurichten und um uns dieses Durchhalten zu geben. Und auch aus dieser Perspektive sollten wir lesen. Also gehen wir zurück zum 1. Petrusbrief, Kapitel 10 bis 12. Also Gott offenbart sich und lässt diese Offenbarung aufschreiben mit diesem Ziel, unseren Glauben, unsere Liebe und unsere Freude in Christus zu vermehren. Darum gibt es die Schrift, darum gibt es die Bibel. Und ich wiederhole, darum gibt es das Alte Testament. Darum ist es da. Ich habe das nur als Zeugnis, wirklich nur als Zeugnis, vor 2 Tagen eine E-Mail bekommen von einer Frau über die Kreuzlichtseite, die mir voller Dank, sie war bei einem Kurs dabei über die Psalmen und da ging es auch um Jesus Christus im Alten Testament. Und dann schrieb sie und bedankte sich so sehr, weil sie da noch viele Fragen hatte und dann fing sie an, diese Vorträge, all die Bibelstunden und über Haggai und alles anzuhören, das Alte Testament. Und sie schreibt, wie das ihr zu Freude und zu Stärkung und sie sagt, ich habe die Bibel vorher nicht verstanden. Wenn ich ehrlich bin, mit dem Alten Testament konnte ich vorher nichts anfangen. Vor 2 Tagen habe ich dieses Zeugnis bekommen. Und dann schreibt sie, ich will mehr. Und sie sagt, ich liebe die Bibel und ich lese und ich bin hungrig nach ihr jetzt. Jetzt schlägt sie auf, jetzt ist volle Freude, jetzt ist für sie eine Quelle. Und es sprudelte aus dieser kurzen Mail, sprudelte die Freude und die Begeisterung und die Bereitschaft, die jede Minute Zeit zu finden, um darin zu lesen. Und dann sprudelt es in mir und dann denke ich, oh ja, Herr, genau das ist das. Das ist nicht einfach Theorie, nicht einfach eine Lehre, es ist die Quelle der Freude. Und dann versteht man, warum heißt, ich habe Lust an deinem Gesetz. Das ist für mich eine Lust, das ist lecker wie Honig. Und ich, darin die Herrlichkeit Gottes zu erkennen, die Verheißungen. So, wer gerade so an einem Punkt ist, wo mit Gott hadert, wenn jemand an einem Punkt ist, wo ihm Kraft fehlt oder ein Punkt, wo Glauben mangelt oder die Umstände zu groß sind, schlagt die Bibel auf und sucht und schaut euch, wie mächtig unser Gott ist, zu was er fähig ist. Und wenn ihr das seht, dann ergreift das im Glauben und haltet fest, obwohl ihr es nicht seht und trotzdem seht, wie Petrus schreibt. Wir lieben, obwohl wir nicht gesehen haben. Wir glauben, obwohl wir nicht sehen. Wir halten es fest, weil es steht da. Und liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, denn da nehme ich Gott beim Wort. Wenn das passiert, dann stellt sich der Geist Gottes dazu und die Kraft kommt und die Freude kommt und das Überwinden und das Ausharren kommt. Das ist mein persönliches Zeugnis. Also, diese Offenbarung des Wortes Gottes spricht Petrus. Ich möchte das in drei Dinge kurz unterteilen, dass wir für diejenigen, die ein bisschen Struktur brauchen, um gerade solche verschachtelten Sätze besser zu studieren, ich möchte das mit euch anschauen über den Inhalt dieser Offenbarung, was Petrus sagt. Was hat Gott da eigentlich offenbart? Dann das Zweite ist über diesen Weg der Offenbarung. Wie kam diese Offenbarung zu uns, dass wir diese bekommen? Und dann auch die Empfänger dieser Offenbarung, also Adressaten. Zu wem kam diese Offenbarung? Und unter diesen drei Punkten möchte ich diese Verse mit euch anschauen. Im Einzelnen aber einfach mit Fragen stellen. Zuerst einmal, wer suchte und forschte und weissagte? Was schreibt Petrus? Vers 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die an euch erwiesene Gnade weissagten. Wer suchte, wer forschte über die Rettung, über die Gnade? Das waren die Propheten. Welche Propheten? Und das führt uns sofort zurück, nämlich ins Alte Testament. Wer waren diese Propheten? Ich möchte das nur ganz kurz einfach euch in Erinnerung rufen. Welche Propheten kennen wir? Welche Propheten haben geschrieben? Das sind die Männer Gottes, die Gott beauftragte, denen er sich offenbarte. Und da können wir anfangen bei Mose. Das sind Propheten wie David. Das sind Propheten von den großen, große Propheten, die wir in der Bibel haben, wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Das sind kleine Propheten wie Jona und Malachi und Joel. Nicht, dass sie größer und kleiner von der Bedeutung, sondern vom Umfang von ihren Schriften sind. Aber es sind all diejenigen, die Propheten, das sind diejenigen, die Gott in Auftrag gab, damals vor dem Kommen Christi und seine Wahrheit zu offenbaren und sich uns vorzustellen. All diese. Und die haben das niedergeschrieben und das haben wir hier drin, in diesem Buch. Das sind die Propheten, die Großen und die Kleinen. Wir haben all diese Stellen schon mehrfach gelesen und ich bin Gott sehr dankbar, dass nicht nur ich die vorlese, sondern die Brüder, die hier predigen, auf den Kanzel stehen, in welcher Form auch immer, wie viele Bibelstellen, wie oft wurde das zitiert, dass alle Propheten anfangen von Samuel und haben von diesen Tagen geredet. Zum Beispiel, das sind solche Stellen, die wir da heranführen können, aber die kennt ihr gut und die habt ihr schon öfters gehört. Und mir scheint, dass es wurde gelernt und angenommen. Das freut mich sehr. Also, jetzt ist die spannende Frage, was suchten und forschten und weissagten diese Propheten? Also, was ist der Inhalt der Offenbarung? Was suchten, was forschten, was weissagten sie? Was schreibt Petrus? In Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über an euch erwiesene Gnade weissagten. Ich lese noch Vers 11 dazu. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Also, was suchten, was forschten und was weissagten sie? Drei Dinge oder vier Dinge, die wir uns kurz vergegenwärtigen sollten. Das erste ist in Bezug der Rettung. In Hinblick auf diese Rettung, von dieser Rettung haben sie gesprochen. Haben wir ausführlich uns angeschaut. Diese Rettung, von dieser Rettung weissagten sie. Das heißt, die Rettung, die Gott im Alten Testament verkündigte, ist keine andere, die dir und mir und den Aposteln und durch die Aposteln und der Gemeinde und bis heute verkündigt werden. Es gibt keine verschiedenen Wege der Rettung. Die Propheten des Alten Testaments haben keine andere Rettung verkündigt wie die Propheten und die Aposteln des Neuen Testaments. Das ist schon mal eine nicht unwichtige, aber ich hoffe eine klare Geschichte. Das heißt, das Alte Testament spricht von der gleichen Rettung. Was ist diese Rettung? Was ist Inhalt dieser Rettung? Schaut mal mit mir ganz kurz. Sie forschten die Propheten über die an euch erwiesene Gnade. Auf welchem Weg wurde man im Alten Testament gerettet? Das Gesetz. Das mosaische Gesetz. Das Halten. Erst im Neuen Testament die Zeit der Gnade, richtig? Nein, danke fürs Nicken. Also, nee, was ist das? Ist das nicht Nicken, gell? Wedeln. Oh, ich sag euch ehrlich, wie lange habe ich bin ich so aufgewachsen, habe ich so meinen Glauben, meine Bibel so gelesen. Im Neuen Testament, das ist die Zeit der Gnade. Wir leben in der Zeit der Gnade. Vorher war keine Zeit der Gnade. Das ist nicht wahr. Zu keinem Zeitpunkt hat Gott auf einem anderen Weg einen Menschen gerettet. Denn niemand kann gerettet werden allein aus Gnade und aus Glauben. Denn das Gegenteil davon ist Werk, oder? Jetzt stellt euch vor, bis zu Kommen Jesu Christi, wie viele Menschen gelebt haben. Nehmen wir unsere großen, Anführungsstrichen, großen Glaubensmänner, David, Abraham, Daniel. Was glaubt ihr? Waren sie so gut, dass in ihren Werken so gerecht waren, dass gesagt, du musst gerettet werden? Die anderen muss ich aus Glauben retten, aber David, du bist halt schon was Besonderes. Wir wissen doch, mit welchen Fehlern behaftet war. Sie forschten und weissagten über die Rettung, über den großen Rettungsplan Gottes. Und er war von Anfang an verkündigt durch die Propheten im Alten Testament, allein aus Gnaden. Ich habe deswegen vorhin schon Römer 4 gelesen, wo Paulus genau das argumentiert. Er bringt Abraham als Beispiel, David als Zeugen auf und sagt, es war Gottes Plan von Anfang an. Liebe Geschwister, auch das ist eigentlich nichts Neues. Und ich hoffe sehr klar. Also, was haben sie geforscht und was haben sie geweissagt oder über was wurde ihnen offenbart? Die Rettung. Was war der Inhalt der Rettung? Sie reden von der Rettung aus Gnaden. Das war die Botschaft. Jetzt kommt etwas. Und jetzt müssen wir genau hinschauen. Was war eigentlich der Gegenstand ihres Forschens und intensives Betrachtens und Nachgehens und Studierens? Was wollten Sie unbedingt wissen? Liebe Geschwister, das ist jetzt wichtig. Sie haben nicht den Inhalt studieren müssen, sondern das, was Sie wissen wollten, ist, schaut mal Vers 11. Sie forschten, deswegen geht Petrus nochmal zurück und definiert das nochmal. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen war, hindeutete. Was war der Gegenstand ihrer Forschung? Es war der Zeitpunkt, liebe Geschwister, nicht der Inhalt. Mein Vorgehen beim Vorbereiten aller Predigten, Bibelstunden ist, ich studiere das Wort als erstes. Ich lese es, dann mache ich meine Notizen, meine Gedanken, ich bete darüber, ich ringe. Ich sage immer gerne, ich gehe schwanger mit diesem Text, eine Woche lang, nicht 9 Monate, eine Woche. Und das heißt, es bewegt mich. Und dann lese ich Kommentare und Bücher zu diesem Text, zu diesen Aussagen, zu diesen Themen, um mich selbst zu kontrollieren, ob ich da auf dem richtigen Weg bin und mit dem richtigen Baby schwanger bin oder ob ich mir irgendwas da eingefangen habe, was nicht vom Geist gezeugt ist, sondern von irgendwas anderem. Und dann spreche ich sozusagen mit diesen Autoren. Das heißt, ich lese Kommentare, Bücher und prüfe. Und oft so, ich werde dadurch bereichert und das Baby wächst noch mehr. Und manchmal ist es so, dann denke ich, Mann, das passt irgendwie nicht. Und oft gebe ich das Zeugnis, wenn es nicht passt, gell? Nicht, wenn es passt. Aber auch an dieser Stelle, von bibeltreuen Brüdern, die die Bibel lieben und schätzen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, ich lasse einen Kommentar nach dem anderen und ich lese bei einem, ja, die Propheten, ihnen wurde es offenbart und sie studierten ihre eigenen Schriften wieder, um besser zu verstehen, was ihnen offenbart wurde. Manche gingen sogar so weit, die sagen, oh, die können nicht vorstellen, dass damals Gott ihnen schon den Weg der Gnade offenbart hat, weil die leben noch unter dem Gesetz, unter dem da ist noch nicht der neue Bund und das konnten sie es noch gar nicht verstehen. Also sagen sie, sie haben eine Sehnsucht gehabt nach der Rettung und nach diesem Weg forschten und suchten sie und Gott hat ihnen dann etwas offenbart, dass es kommt. Also dieses Suchen, Forschen waren sie, wie werden wir gerettet? Und dann offenbart Gott ihnen. Aber das ist nicht das, was Petrus sagt. Und die anderen, die sagen, nee, nee, das passt nicht. Sie gehen den Weg, sagen, Gott hat ihnen den Weg der Offenbarung gegeben, also den Weg der Gnade gegeben, offenbart. Sie haben es aufgeschrieben, aber sie haben es aufgeschrieben und nicht verstanden, was sie aufgeschrieben haben. Darüber habe ich schon immer wieder gesprochen. Aber versteht ihr, was ich meine? Sie schrieben auf und dann, nachdem sie es aufgeschrieben haben, haben sie sich hingesetzt und gesagt, was bedeutet das? Was meint er mit Rettung? Was meint er mit Gnade? Auf welchem Weg und wie? Und dann grübelten sie und forschten, um es zu verstehen, was diese Gnade und wie diese Gnade man bekommt. Versteht ihr, was ich meine? Sie erkannten in dem Moment der Offenbarung, als Gott ihnen die Offenbarung gab, über den Sohn Gottes, über Jesus Christus, sein Leiden und sein Sterben. Sie verstanden es nicht, sie haben es nur aufgeschrieben. Und dann studierten sie ihr Leben lang ihre Schriften, um zu verstehen, was sie geschrieben haben. Das ist die Meinung von sehr vielen bibeltreuen Auslegern. Und nicht wenige haben das in Studienbibeln da drin und diese Position. Und wie übernimmst du, ohne es zu prüfen? Aber Petrus macht deutlich, das Problem oder der Gegenstand ihrer Forschung war niemals die Erkenntnis und Verständnis, den Weg der Rettung. David schreibt so klar, glückselig der Mann, den Gott seine Sünden nicht zurechnet, sondern ihn begnadigt. So klar, er hat es nicht geschrieben und dachte, ach, wie werde ich nochmal gerettet? David schreibt, ich muss Gott keine Opfer bringen, denn Schlachtopfer hast du nicht gewollt. Das kann er doch nicht schreiben, wenn er keine Klarheit darüber hat, oder? Handelt doch gegen das Gesetz sonst. Im Wissen, sie schrieben ganz genau, Gott, jetzt können wir, stellt euch vor, erinnere dich daran, als der Geist Gottes deinem Herzen und deinem Gewissen und deinem Verstand das Licht des Evangeliums aufleuchten hat lassen. Als du Jesus Christus erkannt hast und dass er für dich die Erlösung ist, dass es alles vollbracht ist. In dem Moment, wo ich das erkannt habe, konnte ich nicht mehr schweigen. Ich war der glücklichste Mensch in diesem Moment. Ich war der glücklichste Mensch. Ich verstand nicht die Tiefen, aber ich verstand das. Und das hat mir genügt. Mir wurde es nicht offenbart und dann dachte ich, was wurde mir da nicht offenbart? Wie viel mehr der Geist Gottes, der in ihnen war und ihnen diese Wahrheit offenbarte und sie schreiben auf und denken, ja, was wurde mir da offenbart? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihnen ging, als sie diese Offenbarung bekommen haben? Als Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, egal wer, Mose, David, als sie diese Herrlichkeit gesehen haben, könnt ihr euch vorstellen, was in ihren Herzen für eine Glückseligkeit gewohnt hat? Und Ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Was war ihr dann Bestreben? Warum waren sie so bemüht? Sie wollten wissen, wann erfüllt sich das? Wann erfüllt sich das? Sie fragten nach der Zeit. Der Gegenstand ihrer Forschung ist die Zeit. Wir finden bei den Propheten, in den Psalmen, wisst ihr, ich habe einfach nur mal geschaut, wie oft, und das ist unzählig. Wisst ihr, wie oft die Formulierung vorkommt? Wie lange her? Und wenn ich das sage, ich hoffe, es klingelt bei euch. Geht mal in die Psalmen durch. Wie oft sagt der Psalmschreiber, wie lange willst du warten, wie lange lässt du mir meine Seele noch in so eine Betrübnis, wie lange willst du noch rächen, wie lange willst du deinen Zorn noch walten lassen, wann segnest du mich, wann erfahre ich Frieden, wann Ruhe, wann kommst du, wann reißt du den Himmel auf und kommst hernieder? Zerreiß den Himmel, komm doch, wann kommst du? Du hast doch verheißen, du wirst kommen, die Herrlichkeit Gottes wird kommen. Gott wird mich besuchen, Gott wird uns besuchen. Jerusalem wird sich freuen. Wann wird das sein? Das ist der Gegenstand, sie hatten diese Herrlichkeit des Evangeliums offenbart bekommen und sie konnten es nicht abwarten, wann Gott diesen Plan und diese Verheißung erfüllen wird. Wir sind die glücklichsten. Wisst ihr warum? Weil wir wissen, wann. Wir leben sogar schon so weit, dass wir zurückschauen und sagen, er hat es getan. Geschweige, dass wir mittendrin waren, nämlich als er das getan hat und sie mittendrin waren, erkannten sie es nicht, dass die Zeit jetzt da ist. Wir, du und ich, wir wissen, es ist schon geschehen. Wenn wir das erkennen würden, was für eine Verheißung und was für eine Treue Gottes da uns gezeigt hat, Gott steht zu seinem Wort. Und wir haben einen Beweis. Er hat es getan. Und wenn er das getan hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm alles geben? Die Frage ist, die sie beschäftigt, ist wann? Und deswegen, bis wann zögerst du noch? Bis wann wirst du dich uns erbarmen? Darf ich euch nur ein Beispiel vorlesen? Nur ein Vers, Psalm 90. Mitten in dieser Zerrissenheit, in diesem Bewusstsein der Sterblichkeit, Kapitel 90, Vers 13. Dann lehre mich bedenken, dass ich sterblich bin. Also ich bin Hauch, vergehe wie eine Pflanze. Das zeigt meine Unfähigkeit, meine Vergänglichkeit. So aber auf jeden Fall Vers 13. Kehre wieder her, das heißt, komme zurück. Komm her. Kehre wieder her, Vers 13. Bis wann erbarme dich deiner Knechte? Das ist die Frage. Bis wann? Bis wann wartest du noch? Wann ist es endlich soweit? Das ist die Frage, die die Propheten so intensiv beschäftigten. Der Zeitpunkt. Wann erfüllt sich das, was Gott verheißen hat? Nicht, was ist das, was Gott verheißen hat? Wann erfüllt sich, was Gott verheißen hat? Und dann, wenn ihr das Neue Testament geht und anfängt, das Neue Testament zu lesen, dann beginnt die größte Offenbarung der Geschichte. Der Höhepunkt der Offenbarung in seinem Sohn, nämlich, alle geben Zeugnis, jetzt. Mit den Evangelisten, und die sagen, jetzt. Und die Briefe, jetzt. Schlag mir mit 2. Korinther Kapitel 6. Vers 2. Denn er spricht, zu willkommenen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils, der Rettung, habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag der Rettung, des Heils. Jetzt. Paulus zitiert das und sagt, Freunde, jetzt ist das. Galater Kapitel 4. Nächster Brief. Zwei Zeugen reichen heute. Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu dem Vater festgesetzten Frist. Gott setzt für alles eine Frist, einen Zeitpunkt. In seiner Weisheit hat Gott einen Plan gefasst. Und bei Gott gibt es festgesetzte Zeiten. Und dieser Kalender Gottes ist unwandelbar. Und wenn es in dem einen Tag etwas drinsteht, was geschehen soll, dann geschieht es. Das ist so herrlich. In Gottes Kalender ist alles drin. Und wenn der Tag kommt, dann passiert das, was in diesem Kalender steht. Wir tragen Termine ein und hoffen, dass das passiert, was im Kalender steht. Oder eben nicht. Bei Gott geschieht es. So herrlich. Er hat für alles eine Frist. Und dann sagt er Folgendes, Vers 6. Weil ihr aber, Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber, lieber Vater. Als aber die Fülle der Zeit war, nach dieser Fülle, nach dieser Erfüllung dieser Zeit, nach diesem Zeitpunkt, das war der Gegenstand der Forschung der Propheten. Und Paulus sagt, Freunde, jetzt ist diese Zeit der Rettung. Jetzt ist das, was die Propheten unbedingt wollten und suchten. Darf ich so sagen, was sie unbedingt erleben, eigentlich wollten, war jetzt. Wir werden gleich sehen, dass Gott ihnen gesagt hat, es tut mir leid, ihr werdet es nicht so erleben. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber ich möchte euch noch ein, zwei Stellen kurz in diesem Zusammenhang etwas deutlich machen, wo ich denke, da müssen wir ganz genau hinschauen. Matthäus 13. Als Jesus über die Gleichnisse redet, vom vierfachen Ackerboden, und Matthäus darüber schreibt, wisst ihr, was die ganze Tragik von der ganzen Geschichte ist? Dass die Propheten so eine Sehnsucht hatten und eigentlich diese Tage zu erleben. die hatten, nachdem sie das erkannt haben, was sie erkannt haben, sie wollten wissen, wann wird endlich das passieren, was Gott uns in dieser herrlichen Fülle offenbart hat. Und dann ist die Zeit erfüllt und der Herr kommt. Der Himmel zerreißt und der Herr kommt auf diese Welt. Und die, die da sind, erkennen es nicht. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Nachdem sie ihn ablehnen, nachdem sie die Vollmacht und die Bestätigung, dass das vor ihren Augen das ist, was die Propheten verkündigt haben, nachdem das vor ihren Augen ist und sie es ablehnen und es dem Beelzebul, dem Teufel, zuschreiben, wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Ihr hattet eigentlich ein Privileg, das zu erleben, worauf die Propheten sich gewartet haben. Die haben sich danach gesehnt, das zu erleben. Und sie konnten das nicht. Ihr habt's und ihr lehnt es ab. Kapitel 13. Ab Vers 13. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit dem Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und mit den Augen haben sie ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit ihrem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und jetzt schaut mal, glückselig, freuen darf sich, die unaussprechliche Freude darf derjenige bekommen. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten, Ungerechte, auf welchem Weg, wie kann ein Mensch gerecht von Gott bezeichnet werden? Allein aus Glauben, niemals aus Werken. Jesus sagt, viele Propheten, und dann sagt er Ungerechte. Im Alten Testament gab es Gerechte, nicht nach ihren Werken, nach ihrem Glauben. Und davon, das sind die gleichen, von denen Petrus spricht. Viele Propheten, Ungerechte, haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und es zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Jetzt achtet darauf, was Jesus sagt. Diese Stelle wird manchmal falsch verstanden und ausgelegt. Sie wird so ausgelegt. Ja, die Propheten und die Gerechten im Alten Testament haben es halt auch nicht gesehen. Und die haben es auch nicht gehört. Aber ihr im Neuen Testament, Halleluja, ihr könnt sehen und ihr könnt es hören. Aber die Propheten und die Gerechten des Alten Testament konnten es nicht sehen und konnten es nicht hören. Sie hätten sich das gewünscht, das zu sehen und das zu hören. Versteht ihr das? So kann man die Stelle auslegen und sagen, Jesus hat doch gesagt, die haben es nicht gesehen und haben es nicht gehört. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Er sagt, sie haben sich gewünscht, an eurer Stelle zu sein. Sie haben sich gewünscht, in der Zeit zu leben, um das zu hören, was ihr hört, um das zu sehen, was ihr seht. Denn das hat Gott ihnen verkündigt. Sie haben gehört, wenn der Messias kommt, wird er sie lehren. Und auf diesen Propheten sollt ihr hören. Wer auf ihn hört, wird gerettet werden. Oh, wie gerne wäre ich in der Zeit, als Jesus geredet hat, seine Predigten zu lauschen, seinen Lehren zu. Oh, die Propheten haben sich gewünscht, zu der Zeit zu leben, als Jesus wanderte von Ort zu Ort, Synagoge zu Synagoge und in die Geheimnisse des Reiches Gottes erklärte. Sie wünschten es sich, in dieser Zeit zu leben. Und sie wünschten sich, die Dinge zu sehen, die Gott verheißen hat, dass er tun soll. Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, Menschen werden auferstehen, Gefängnisse befreit. Sie wünschen, diese Tage zu erleben. Sie haben es nicht. Es war nicht für ihre Zeit. Oh, sie beneideten all die, die in der Zeit des Messias leben würden. Und diejenigen, die in dieser Zeit des Messias lebten, sie verachteten es. Versteht ihr das? Das ist, was Jesus hier sagt. Und davon spricht Petrus, als er sagt, die Propheten forschten auf was für eine Zeit, nicht nach Inhalt, Zeit. Sie wollten dabei sein. Ihr hofft, ihr versteht, warum ich diese Dringlichkeit darin sehe und das so betone. Weil man verdreht hier und stellt die Gerechten des Alten Testaments als unwissend dar, als ungläubig dar. Absolut untragbar. Und dann eine Stelle noch, die auch da zitiert wird, habe ich gelesen, dachte ich, nee, das passt nicht. Jesaja 6. Die Berufung Jesajas zu seinem Dienst. Also er ist zum Beispiel einer dieser Propheten, der das alles so verheißen hat. Liebe Geschwister, überlegt mal, was Jesaja alles gesehen hat. Die Frage Jesajas war, wann? Wann? Und wisst ihr, was immer wieder Gott sagt? Welche Formulierung auch immer wieder bei den Propheten und den Psalmen auftaucht? In jenen Tagen oder an jenem Tag. Wenn ihr diese Formulierung lest, dann merkt auf und schaut zu, wie ihr hört und was ihr da hört. Wenn Gott sagt, in jenen Tagen werde ich, in jenen Tagen wird eine Jungfrau schwanger werden. Ja, die Propheten sagen, Herr, der Herr sagt, der Sohn des Menschen wird kommen. Und die Propheten sagen, wann, Herr? Und sie forschten und Gott sagt, wenn eine Jungfrau schwanger wird. Ja, wann wird eine Jungfrau schwanger werden? Und in diesem Glauben wissen, forschten und suchten und warten sie, wann wird endlich eine Jungfrau schwanger? Sie starben und haben es nicht gesehen. Aber die Jungfrau wurde schwanger. Und manche sagen, das glaube ich nicht. Aber Gott hat es verheißen und Gott hat es erfüllt. Und in jenen Tagen kam der Messias, als die Jungfrau schwanger. Oder ein Stern wird aufgehen über Jerusalem. In jenen Tagen, wenn das geschieht, in jenen Tagen oder an dem Tag, liest Allah nur Jesaja, Jeremia, Hesekiel, nur diese drei und unterstreicht euch diese Ausdrücke, in jenen Tagen. Und ihr bekommt diesen Hinweis, da steht nicht an dem 24.12. Hier steht in diesen Tagen und sie forschten auf welche und was für eine Zeit. Das heißt, was für eine Zeit wird sein, wenn der Messias kommt? Und dann steht, es wird so eine Zeit sein. Und es wird so eine Zeit sein. Und diese Umstände werden sein. Und diese Umstände werden sein. Das wollten sie wissen. Das hat ihnen Gott gegeben. Wenn das sich so verhält, dann bin ich... Liebe Geschwister, das ist ja kein großer Unterschied zu uns heute, oder? Als der Herr gegangen ist und gesagt hat, und ich sage, wann kommst du wieder? Wann? Dann sagt er, wenn. Schaut euch die Umstände an. Schaut euch die Umstände an. Und dann erheben wir unsere Häupter und verzagen nicht. Der Herr kommt bald. Ich muss keinen Tag wissen. Aber das ist die Gesinnung. Nicht Zeitrechnerei, nicht Datum festlegen. Diese Sehnsucht, die Erscheinung des Herrn Jesus Christus lieb gewonnen haben und sagen, ja, wann? Und der Herr sagt, in jenen Tagen wird es so sein, in den Tagen Noahs. In jenen Tagen. Das sind die Zeitangaben, aber die sind anders, wie wir sie gerne hätten. Gell? Wir hätten gern downgeloadet diesen Kalender Gottes bei uns, importiert in unseren Kalender. Kriegen wir nicht. Nicht mal die Engel kriegen ihn. Deswegen begehren sie, wollen hineinschauen. Ich greife ein bisschen vor. Ja, das kriegen sie nicht. Also, Jesaja, ganz kurz, Jesaja 6, Vers 9. Wir sind da mitten in der Berufung. Ab Vers 8 lese ich. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Das kennen wir, gell? Ich bin hier, sende mich. Und Gott wird sagen, ja, geh. Und auch wenn du keine Ahnung hast, was du sagen sollst. Nein, er wird ihm doch die Botschaft offenbaren, die er verkündigen soll. Jesaja wird doch wissen, was er zu sagen hat, was er verkündigt. Er wird doch nicht im Unklaren lassen. Wie bei Abraham, wie bei Mose. Ich werde doch meinen Knecht nicht im Unklaren lassen. Wie Jesus, ihr seid meine Freunde, ich werde euch nicht im Unklaren lassen. Und dann sagt er Vers 8, und ich hörte, Vers 9, und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz des Volkes fett, mache seine Ohren schwermütig und verklebe seine Augen, damit sie mit seinen Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung, also Rettung für sich findet. Da sagte ich, was? Wie lange her? Wisst ihr, was er fragt? Nicht? Was? Was soll das bedeuten? Verstehe ich nicht. Die Frage ist, wann? Wie lange soll dieser Zustand währen? Wie lange willst du das Herz verstocken? Wie lange willst du dieses Gericht ausüben? Wie lange her? Die Frage ist, Zeitpunkt. Das ist nicht, was und warum? Zeitpunkt, wie lange her? Und dann heißt es, untersprach, bis die Städte verwüstet sind und ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zu öde verwüstet ist. Der Herr wird den Menschen weit fortschicken und die Verlassenen inmitten im Land wird, die Verlassenheit wird mitten im Land groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen verfallen und der Berinte und wie die Eiche und denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Er gibt wiederum, er sagt, wie lange? Und er gibt in den Tagen, wenn Zerstörungen, wenn Zerstreuung ist und die Sammlung des Rests. So lange, Jesaja. Wenn das passiert, wenn ein Rest übrig bleibt, dann. Und wisst ihr, als Jesus kam, genau das passierte. Was ich damit sagen will, ist, ich wiederhole es, der Gegenstand der Forschung ist nicht der Inhalt und die Ursprache drückt dieses Forschen nicht so, okay, jetzt müssen wir mal wieder studieren, sondern das ist so ein sehnsüchtiges, ein verlangendes, ein begehrliches Dranbleiben, weil sie unbedingt das sehen wollten, das verstehen wollten, das erleben wollten. Und zwar diese Zeit, wenn sie sich Zeit erfüllt. Ich halte das für so wichtig. Warum? Weil wenn wir das nicht berücksichtigen, wird für uns das Alte Testament und die Propheten, der Botschaft der Propheten nicht zu dieser Kraft werden und nicht zu dieser Freude. Weil wir darin nicht diese Verheißung des Christus und des Glaubens und der Gnade sehen, sondern wie so oft und so viel das Gesetz, das mich verurteilt, das mich abmahnt und das mir den Tod bringt. Und wem hat das Glückseligkeit gebracht? Wem? Wenn es aber gesetzmäßig gebraucht wird, um uns zu Christus zu bringen, dann ist die Glückseligkeit. Darf ich noch einen kurzen Punkt erwähnen, weil ich würde gerne wenigstens einen Punkt abschließen. Und zwar, was suchten, was forschten. Auch da nur eine kurze Anmerkung, weil wir das ja vor uns haben. Also weil wir das sehr gut kennen. Schaut mal, Vers 10 lese ich nochmal. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollen und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Was ist der Gegenstand? Was haben sie geweissagt? Von welcher Rettung haben sie geweissagt? Und wann wollten sie wissen, wann passiert was? Die Rettung, die Gnade und die Leiden und die Herrlichkeiten des Christus. Gibt es mehr zu wissen als das? Gibt es etwas im Evangelium, was damit nicht eingeschlossen ist? Die Leiden und die Herrlichkeiten danach von Christus, von dem Messias. Das hat Gott ihnen offenbart. Das haben sie gesehen. Und danach sehnten sich, um zu verstehen. Gott hat ihnen gesagt, zuerst müsst ihr leiden und dann, schaut mal, und dann seien die Herrlichkeiten. Und guck mal, das steht in der Mehrzahl, gell? Nicht die Herrlichkeit, sondern Herrlichkeiten. Auf diesem Weg wird die Rettung und die Gnade zugänglich durch das Leiden und die Herrlichkeiten des Messias. Eine kurze Anmerkung, dann ist für heute Schluss. Es ist gut, wenn wir das Alte Testament so gut kennen, dass wir sagen können, in welcher Hülle und Fülle die Leiden verheißen werden und welche Hülle und Fülle die Herrlichkeiten danach. Aber achtet auch daran, wenn ihr zum Beispiel Psalm 22 lest, der Klassiker, wo das mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der ganze Leidensweg, die Kreuzigung Jesu in so klarer Weise verkündigt wird. Wenn ihr in dem Psalm lest, auf einmal wendet sich und von der Leiden kommt man zur Herrlichkeit. Dann heißt es, du hast mich erhört. Und dann wird beschrieben, die Herrlichkeiten, die auf ihn warten. Jesaja 53, der Leidensweg und dann Beute ausgeteilt und hast ihm alles gegeben. Warum? Weil er durch die Leiden hindurch ging. Wenn ihr die Leidens Verheißungen und die Prophetien lest, achtet darauf, die in den unmittelbaren Zusammenhang, manchmal sogar direkt dran, kommen die Herrlichkeiten. Und wisst ihr warum? Das ist für dich und für mich aufgeschrieben, diesen Weg ist er hergegangen. Zuerst Leid, dann Herrlichkeit, nicht Herrlichkeit, dann Leid. Und hat Gott sich zu seinem Sohn gestellt? Hat er das erlebt? Ja. Ich will dich herausfordern. Glaubst du, dass in Christus, dass er mit dir genauso umgeht? Dass er treu ist? Dass wenn er beim Herrn das getan hat, dass er es bei dir auch tut? Das will ich festhalten. Was sind die Herrlichkeiten? Warum sagt er Herrlichkeiten und nicht Herrlichkeit? Weil es viele sind. Ich nenne euch nur ein paar. Seine Auferstehung ist eine der Herrlichkeiten. Seine Himmelfahrt ist die andere Herrlichkeit. Seine Entthronisierung, also sein Setzen zu Rechten Gottes, Empfang der Macht und Herrlichkeit, die andere Herrlichkeit. Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Gott ihm die Herrschaft gibt und er durch den Heiligen Geist die Herrschaft übernimmt, den Geist sendet. Ja, noch eine Herrlichkeit. Dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Dass er das Reich aufrichtet. Dass er die Feinde besiegt und vernichtet bis ins Allerletzte. Dass er den Tod beiseite schafft. Alles Herrlichkeiten. Dass er uns das Erbteil schenkt. Uns zu Rechten seines Thrones setzt. Alles Herrlichkeiten. Die Leiden und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugten. So, das ist da. Sie haben das offenbart bekommen. Und sie wollten dabei sein. Sie wollten dabei sein. Ich möchte beten. Durch deinen Geist, Herr, öffne uns die Augen, dass wir in der gleichen Weise sehen wie die Propheten. Öffne uns die Ohren, dass wir in der gleichen Weise hören wie die Propheten. Öffne uns unser Herz, damit wir das in gleicher Weise am Inneren, am Herzen erleben, was die Apostel erlebt haben, als du auf der Erde gelebt hast, dass die Schrift sich erfüllt. Herr, und stärke in uns diesen Glauben, obwohl wir nicht dabei waren und obwohl wir dich nicht sehen, stärke unseren Glauben. Mehre die Liebe und die Freude in uns durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Einen gesegneten Mittwochabend. Kommt gut nach Hause. Ich lade euch herzlich zum Sonntaggottesdienst ein. Markus Evangelium.